war jetzt nicht unbedingt ein von meinen besten Tagen während meinem Studium, muss ich zugeben. Ich war wieder mal viel, viel zu spät unterwegs an der Uni und angewiesen auf einen starken Rückenwind und grüne Wellen bei allen Lichtsignalen, damit ich auch nur irgendeine Chance hatte, zum rechtzeitig anzukommen dort. Und in meinem Kopf ist so die Ermahnung, während ich gefahren bin wie ein Henker, ist die Ermahnung vom Professor in meinem Kopf zirkuliert, wo er mir die Woche vorher mitgegeben hat. Ich bin dort nämlich auch zu Sport gekommen und er hat mir gesagt, vor allen anderen Studenten, ja, Herr Schmid, nächstes Mal, gell, können Sie dann ein bisschen früher aufstehen, damit Sie nicht wieder zu spät kommen. Und jetzt ist eben das nächste Mal gewesen, oder? Und ich bin gefahren wie eine Sau. Und tatsächlich, also buchstäblich, also ein paar Sekunden vor den Zähnen am Morgen, aber ich habe vorher schon geschafft, ich habe nicht geschlafen, gell? Einfach um das klarzustellen, oder? Aber ein paar Sekunden vor den Zähnen bin ich vorgefahren beim theologischen Seminar. Ich wirf mein Velo förmlich an die Wand. Ich säckle auf in den obersten Stock, wo die Vorlesung stattgefunden hat. Und ich sitze an und genau in dieser Sekunde schlägt die Uhr 10. Und ich habe gedacht, super, ich habe keine Sekunde von meinem Leben verschwendet. Zum Warten auf den Start dieser Vorlesung. Erst so gegen Mittag hat mich dann der Gedanke durchfahren, was ist eigentlich mit meinem Velo? Weil mir ist in den Sinn gekommen, meine Mami hat mir das immer schon gesagt. Und so als Grundregel, man sollte auf seine Mami hören. Oder? Und meine Mami hat mir immer schon gesagt, Bub, schliess dein Velo ab. Sonst wird es geklaut. Bub, Sohn, nur dumme Menschen schliessen ihr Velo nicht ab. Schliess dein Velo ab, sonst wird es gestohlen. Und das kommt mir in den Sinn. Und ich denke, Mami. Und renne runter. Und renne runter. Und es ist, wie ich es befürchtet habe. Ich komme raus und die Wand ist leer. Das Velo ist weg, oder? Mich durchzuckt der Schreck und ich renne wieder rauf zum Professor und sage, ich muss jetzt gehen, ich kann nicht mehr weiter, ich muss jetzt gehen, ich muss auf die Polizei. Ja, warum müssen Sie denn auf die Polizei? Ich sage, ja, mein Velo ist gestohlen worden. Ja, haben Sie es abgeschlossen? Ich sage, nein! Sollten Sie aber, Sie sollten Ihr Velo immer abgeschlossen. Ja, ich habe ihn dann einfach stehen lassen, den Professor. Er denkt, der sagt sowieso nur das Gleiche wie meine Mami und bin gegangen. Unterwegs zum Polizeiposten. Ich habe relativ viel Zeit gehabt, um mir Gedanken zu machen, was ich denn sage, wenn der Polizist mir genau die gleiche Frage stellt und fragt, haben Sie Ihr Velo abgeschlossen? Und ich habe dann gedacht, ja gut, ich könnte ja, versteht ihr, Jesus hat gesagt, an einer Stelle, sind schlau wie Füchse. Oder? Gut, er hat auch gesagt, sind ohne falsch wie Tauben, aber er hat gesagt, sind schlau wie Füchse. Und ich denke, okay, look, Lügen geht nicht. Ich bin ja Pastor, gell? Es liegt nicht drin, aber unter Preis muss ich mich auch nicht verkaufen. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja, wenn mich der Polizist fragt, haben Sie Ihr Velo abgeschlossen? Ich könnte ja eigentlich eine Antwort geben, die quasi nichts Falsches sagt, aber das Falsche impliziert. Versteht ihr, was ich meine? Wenn er fragt, haben Sie Ihr Velo abgeschlossen, dann könnte ich sagen, ja, Herr Polizist, wissen Sie, es ist immer gut, wenn man sein Velo abschließt. Oder vielleicht sogar noch progressiver. Ich könnte, wenn er mich fragt, haben Sie Ihr Velo abgeschlossen? Ich könnte sagen, Sie, also nur völlige Idioten schliessen Ihr Velo nicht ab, oder? Und so habe ich mich vorbereitet auf die Begegnung mit dem Polizisten. Und ich bin dann auf den Polizeiposten gegangen und von einem jungen, freundlichen Herr Polizist empfangen worden und ich habe ihm da erzählt, dass ich Opfer von einem gemeingefährlichen Raubüberfall geworden bin und mein Velo verloren habe. Und er hat sein Protokoll gezückt und hat eine ganze Liste mit Fragen abgearbeitet, da meine Personalien und so. Und er hat gefragt, ja, wo ist Ihr Velo denn gestohlen worden? Dann sage ich, ja, Sie, direkt vor dem theologischen Seminar, stellen Sie sich das mal vor. Und er sagt, ja, vor dem theologischen Seminar, heisst das, dass Sie Theologie studieren? Sag ich, ja, genau, genau. Und er sagt, ja, bedeutet das, dass Sie mal möchten Pfarrer oder Pastor werden? Sag ich, Sie, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Ich bin sogar schon Pastor. Ja, in welcher Kirche sind Sie denn Pastor? Dann sage ich, ja, im ICF. ICF bedeutet, ja, das müssen Sie mir nicht erzählen. Ich kenne das ICF. Ich bin jahrelang mit meiner Frau in Zürich ins ICF gegangen. So eine tolle Gemeinschaft von so authentischen, aufrichtigen Christen. Ich, haben Sie Ihr Velo abgeschlossen? Er hat gesagt, nein, nein. Ja, Sie sollten Ihr Velo abgeschlossen. Wir sind in dieser Predigtserie starke Worte. Und wir wagen uns jeden Sonntag an ein neues Wort an, wo unser Leben kann verändern kann. Und wo jetzt gerade im Blick auf das Jahr, das noch weitgehend vor uns liegt, wo der Kurs von unserem 2018 kann wesentlich mitbestimmen. Und heute geht es um ein besonders brisantes Wort. Heute geht es um das Wort Nein. Nein. Nein ist ein Wort mit einem Preisschild. Nein kann ein extrem teures Wort sein. Zum Beispiel, wenn einem ein Polizist fragt, ob man sein Velo abgeschlossen hat, oder ein Versicherungsvertreter dann will wissen, wenn es um die Entschädigung geht, ob man sein Velo auch abgeschlossen hat, dann kann Nein ein teures Wort sein. Oder wenn man seine Steuererklärung ausfüllt und Nein sagt zu bestimmten Mauscheleien und Schummeleien, die man könnte abziehen, dann kann uns das Wort Nein kann uns buchstäblich Geld kosten. Aber Nein kann uns auch noch sehr viel mehr kosten als Geld. Oder kann uns Sachen kosten, die uns vielleicht noch deutlich wichtiger sind als nur Geld. Nein, kann uns Bewunderung und Beliebtheit bei Menschen kosten. Ein Stück von dem zumindest. Wenn wir Anfragen anfangen negativ zu beantworten, wenn wir uns abgrenzen gegenüber Erwartungen und Ansprüche von anderen Menschen, das finden nicht alle toll. Versteht ihr? Bewundernswert sind Leute, die überall Ja sagen können. Leute, die irgendwie alles zusammenbringen in ihrem Leben, die werden bestimmt. Leute, die alles irgendwie... Wie schaffst du das? Du bist so ein Superman. Du bist überall. Wie schaffst du das nur? Und du bist so eine Powerfrau. Die bringt alles unter einen Hut. Und wenn du anfängst, Nein sagen, wenn du anfängst, dich abgrenzen, wenn du anfängst, Erwartungen enttäuschen, dann finden das nicht alle toll. Und dann kann dich das ein Stück Bewunderung und Beliebtheit kosten. Oder es kann dich sogar wirklich ein Stück Verständnis bei anderen Menschen kosten oder den Frieden mit anderen Menschen kosten. Manchmal verstehen die Leute nicht, wenn man ein entschlossenes und klares Nein muss sagen. Spätestens, wenn du Kind hast, dann weißt du, dass du dem Kind gegenüber immer wieder musst ein entschlossenes und klares Nein aussprechen und das Kind für das Nein nicht in jedem Fall so empfänglich sind. Ich bin mir zeitweise in unserer Familie, ich bin mir vorgekommen wie eine Nein-Maschine. Es hat zeitweise, du bist mit dem Kind unterwegs und du musst permanent vom ersten Moment bis zum Schluss vom Tag, du musst permanent Nein, 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 gang nicht dort. Nein, nimm nicht das. Nein, jetzt noch nicht. Nein, jetzt ist es früh, jetzt ist es spät. Nein, du musst die ganze Zeit Nein sagen. Und Kinder sind von dem nicht immer begeistert. Auch ein Chef, ein Vorgesetzter, ist von einem Nein nicht immer begeistert. Manchmal ist es aber vielleicht nötig, dass man so ein Nein wagt und sich abgrenzt oder zu etwas im Nein sagt, wo man angefragt wird. Aber ein Nein ist nicht nur ein teures Wort, sondern ein Nein wirft auch Gewinn ab. Ein Nein, ein entschlossenes Nein, das schließt zwar eine Tür, aber ein Nein kann uns auch neue Wege eröffnen. Ich würde sogar sagen, dass ein Nein ist gewissermaßen Kehrseite vom Ja-Sagen. Nur wenn du dich getraust, an bestimmten Stellen ein klares Nein zu finden, wirst du erst frei, um zu anderen Sachen Ja zu sagen. Oder umgekehrt, wenn du zu bestimmten Sachen, die dir wichtig sind in deinem Leben, wenn du zu denen willst, ganz herzig Ja sagen, dann musst du zu anderen Sachen können Nein sagen. Und Leute, die den Mut zu einem klaren Nein nicht finden, die werden die Freiheit nie finden, um zu anderen Sachen Ja sagen. Die reiben sich auf an den Ansprüchen und Erwartungen und am Programm vom Leben. Und ich möchte drei Lebensbereiche kurz so antippen, wo ich glaube, wo es wichtig und gesund ist, wenn wir lernen, Nein zu sagen. Und ich möchte mir gerne das beste Vorbild von allen nehmen. Ich möchte mir gerne Jesus zum Vorbild nehmen an dieser Stelle. Und ich fange an, den ersten Punkt habe ich mal überschrieben, so mit dem Titel Nein zugunsten von der körperlichen Gesundheit. Nein zugunsten von der körperlichen Gesundheit. Ich lese euch ein Text aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus im Haus vom Petrus, wie sagt man dem, den Bär tanzen lässt. Jesus ging in das Haus des Petrus, heißt er. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Am Anfang von dem Text begegnet uns Jesus in Hochform. So haben wir ihn gern, oder? Er ist beim Petrus im Haus. Und die Leute kommen zusammen, laufen in Scharen zusammen. Jesus ist in the house. Niemand will sich das entgehen lassen. Und Jesus läuft zu Höchstform auf. Heilt Kranke, befreit Gebundene, richtet Zerbrochene auf. Und macht das, was die Juden erwartet haben von einem anständigen Messias. Darum heisst, er erfüllt Verheißungen, die schon beim Jesaja gegeben worden sind. Jesus ist in seinem Element. Und dann geht es gerade weiter, dann wechselt er die Szene und wir lesen, dass er im Boot in einen Sturm geraten. Und ich habe vor kurzem über das predigt, vor wenigen Wochen, die sagenhafte Geschichte von der Sturmstillung, wo Jesus sogar einem Wind und einem Wetter gebietet und das Unwetter stillt. Durch sein Gebet, Jesus, das ist Jesus in Hochform. Und manchmal lesen wir die Bibel auf eine Art und Weise, wo der Menschlichkeit von Jesus zu wenig Beachtung schenkt. Und dann haben wir das Gefühl, ja, Jesus ist da beim Petrus im Haus und er heilt und er tut Wunder und Zeichen. Und dann schickt er seine Jünger ins Boot, einfach nur, weil er auf dem See noch ein paar andere Special Effects parat hat und quasi noch will einen grösseren Hase aus dem Hut zaubern. Und wir haben das Gefühl, er wechselt nur auf den See, um noch eine Schippe drauflegen. Und was verloren geht, wenn wir die Geschichte so lesen, ist Jesus als Mensch, Jesus nicht als Wundermaschine, nicht als unermüdlicher Alleskönner, sondern Jesus als ein Mensch, wo an dieser Stelle offensichtlich hundemüde ist. Jesus hat sich im Einsatz für die Menschen im Haus von Petrus derart verausgabt, dass er zu den Jüngern sagt, schaut, es geht nicht mehr, wir müssen uns zurückziehen. Da heisst Menschenmenge, die sich um Jesus drängt hat, ist so gross gewesen, dass er seinen Jüngern befohlen hat, mit ihm auf die andere Seite vom See überzufahren. Jesus hat seine Jünger auf den See zurückgezogen, nicht zum Anlauf holen für ein noch grösseres Wunder, sondern Jesus hat seine Jünger zurückgezogen, um sich eine Pause zu gönnen. Und Jesus ist eingeschlafen auf dem Schiff, nicht einfach zum Dramatik der Geschichte erhöhen, und sicher auch nicht, um sich über die Angst der Jünger lustig zu machen, die nebendran hyperventilieren, während er im Schiff pennt. Jesus hat geschlafen, mitten im Unwetter, weil er fix und fertig war. Und Jesus lädt all die Leute, die sich ums Haus von Petrus versammeln und wo erwartet, dass der Messias macht, für was der Messias da ist, wo erwartet, dass Jesus seine Job Description erfüllt, und Jesus lässt die alle stehen, um sich eine Kappe voll Schlaf zu gönnen. Manchmal, ich glaube, da ist eine Lektion drin, ganz eine fundamentale Lektion drin. Manchmal müssen wir lernen, Nein sagen zu Erwartungen von anderen oder zu Ansprüchen, die wir uns selber auferlegen. Schon ganz grundsätzlich zugunsten von unserer Gesundheit. Wir können das Beispiel vom Schlaf nehmen. Wir leben nach vielen Studien, die das belegen, leben wir in einer übernächtigten Gesellschaft. Die westliche Leistungs-, Erfolgs- und Wohlstandsgesellschaft besteht aus Leute, die fast regelmässig eigentlich zu wenig Schlaf haben. Und das wirkt sich dann so aus, dass man am Morgen, um 7 Uhr im Tram, manchmal das Gefühl hat, man habe sich in einen Zombie-Film verirrt, weil alle aussehen, wie wenn man sie die ganze Nacht durch Gossen gezogen hätte. Wir haben so ein Programm, wir haben so ein Lebensprogramm, dass wir denken, es ist eine gute Idee, um die verlorene Zeit mit unserem Schlaf wettzumachen, um beim Schlaf abzuzwacken, um unser Programm durchzuziehen. Jesus nachfolgen kann manchmal ganz einfach heissen, dass man vielleicht zu bestimmten Sachen Nein sagt. Sachen, die andere von einem erwarten, Sachen, die man sich selber vielleicht in die Agenda geschrieben hat oder ins Programm gedruckt hat, Nein sagt, zum Beispiel zum eine Kappe voll Schlaf holen. Ich musste das auf die harte Tour lernen als Pastor im ICF eine Zeit lang, wo ich weiss auch nicht, alle möglichen Verantwortlichkeiten sind irgendwie bei mir zusammengekommen. Ich habe das angezogen wie ein Magnet. Und ich habe mich nicht getraut, zum Nein zu sagen. Ich wollte niemanden enttäuschen und ich wollte den Eindruck wahren von dem, der alles unter einen Hut bringt. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich derart erschöpft war, derart überfordert war, dass ich manchmal gedacht habe, ich werde wahnsinnig. Ich bin nicht mehr zur Ruhe gekommen, ich bin nicht mehr runtergekommen. Und ich musste lernen, auf die harte Tour zum Nein zu sagen, ganz fundamental einmal zugunsten von meiner körperliche Gesundheit. Darum, immer noch am Anfang, relativ am Anfang von diesem Jahr, wo musst du in diesem Jahr den Mut finden, im Namen von deiner körperlichen Gesundheit vielleicht Nein zu sagen? Und etwas, was mit dem natürlich sehr eng zusammenhängt, ist der zweite Punkt, Nein zugunsten von der seelischen Gesundheit. Ich möchte euch eine andere Geschichte lesen, die ganz ähnlich funktioniert, ganz ähnlich ist wie die erste Geschichte von Jesus. Es ist am Anfang vom Matthäus-Evangelium und wieder findet sie statt im Haus von Petrus. Dort ist offenbar Post abgegangen. Oder? Da lesen wir jetzt, nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas, also Petrus von Simon und Andreas, auch Jakob und Johannes kamen mit. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Das ist ganz eine ähnliche Szene wie die erste, die ich euch schon gelesen habe. Jesus ist im Haus von Petrus und der Markus bringt Sachen immer sehr zugespitzt auf den Punkt. Er übertreibt auch ein bisschen. Er sagt, die ganze Stadt ist vor dem Haus versammelt. Also was er mit dem will sagen, Jesus ist im Haus gewesen und es hat kaum jemanden gegeben, der sich das wollte entgehen lassen. Die Leute sind Schlangen gestanden vor dem Haus, wie Apple-Fans bei der Veröffentlichung von einem neuen iPhone. Oder die Leute sind Schlangen gestanden und haben einen Blick auf Jesus wollen, eine Berührung von Jesus wollen, haben erwartet, dass Jesus ihnen begegnet und ihre Not lindert. Und Jesus ist wieder im vollen Einsatz und widmet sich den Menschen. Wir wissen nicht, wenn er an diesem Abend ins Bett gekommen ist, aber früher war es sicher nicht. Jesus gibt sich voll rein im Dienst an die Menschen. Und dann heisst es interessanterweise, am nächsten Tag steht er früh auf. Wahrscheinlich hat er nicht wahnsinnig viel geschlafen. Und Schlaf ist wichtig, wie ich im ersten Punkt gesagt habe, aber Schlaf ist offenbar nicht alles. An dieser Stelle interessanterweise opfert Jesus ein Stück Schlaf, um etwas zu gewinnen, was ihm noch wichtiger war als sein Schlaf. Er opfert den Schlaf, um einen Moment zu finden mit seinem Vater allein. Er opfert die Zeit, er steht früh auf, um sich zurückzuziehen und einen Moment mit sich allein zu sein und einen Moment mit seinem himmlischen Vater allein zu sein. Er zieht sich aus dem Hamsterrad zurück. Er zieht sich aus diesen Erwartungen zurück, wo mit Händen zu greifen sind. Der Markus bringt das sehr zugespitzt auf den Punkt. Ich finde das köstlich, wie er die Sachen einmal beschreibt. Er tut Erwartungen der Leute sogar wirklich verbalisieren, artikulieren. Die Jünger suchen Jesus und sie kommen zu ihm. Und dann sagen die Jünger den kurzen, prägnanten, vielsagenden Satz: Jesus, alle fragen nach dir. Alle fragen nach dir. Kennst du Zeiten in deinem Leben, die sich genau so anfühlen? Alle fragen nach dir. Alle wollen irgendetwas. Die Frau und Kind und der Arbeitgeber und Kollegen beim weiss auch nicht, im Bowlingclub und alle wollen irgendetwas von dir. Du hast das Gefühl, von allen Seiten ziehen die Leute irgendwie an dir herum. Von allen Seiten begegnen dir Ansprüche und Erwartungen von den Leuten. Und du weisst fängst nicht mehr, welches Feuerli, das du zuerst löschen sollst. Und das Lebensgefühl, alle warten auf dich, ist kein gesundes Lebensgefühl. Das ist ein seelisches Hyperventilieren, wo du nicht lange mitmachst. Und Jesus macht sich an dieser Stelle einfach aus dem Staub. Alle warten auf ihn, alle wollen etwas von ihm. Und er zieht sich zurück, um seine Ruhe wieder zu finden. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das auch. Es bedeutet, dass wir zu bestimmten Sachen Nein sagen müssen. Dass wir Nein sagen zu Leuten, die vielleicht, wie bei Jesus, buchstäblich vor der Tür stehen und etwas von uns wollen. Und den meisten Menschen fällt das extrem schwer. Und ich zähle mich definitiv dazu. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, das ist jetzt wieder mal eine Predigt, die ich mir selber zuerst halten kann. Ich zähle mich definitiv zu denen, die sich schwer tun, Nein zu sagen. Aber weißt du, was erstaunlich ist? Selbst denen von uns, wo es schwer fällt, Nein zu sagen, selbst wir haben eine Zeit in unserem Leben gekannt, wo uns ein Nein extrem leicht über die Lippen gegangen ist. Eine Zeit in unserem Leben, wo wir das ohne Problem und Bedenken gesagt haben. Jeder, der ein Kind hat, kann ein Lied singen von dem. Nein ist eines der ersten Wörter, die Kinder lernen. Das kommt irgendwo zwischen Mama, Papa und Hunger. Irgendwo in dieser Range kommt ein Wort Nein. Eines der ersten, die Kinder lernen. Und Kinder lieben es zum Nein sagen. Kinder sagen die ganze Zeit Nein. Fröhlich, strahlend oder knurrig oder wie auch immer. Aber Kinder sagen Nein. Ich gehe kurz in die Wäschküche, kannst du bitte da bleiben und nichts oben abschiessen? Nein. Schätzeli, jetzt hast du genug Chicken Nuggets gegessen, jetzt isst noch etwas Gesundes, nimm noch ein Rüebli. Nein. Schau, das ist so ein Puff in diesem Kinderzimmer, jetzt räumen die auf. Nein. Schau, du hast jetzt genug an deinem iPad gespielt, jetzt leihst du es weg und schaltest es ab. Nein. Jetzt ist Zeit, um ins Bett zu gehen. Ihr löscht jetzt das Licht. Nein. 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 Kind, das ist ein Sport, das ist ein Kindersport. Nein sagen. Und manchmal, bei ganz kleinen, ich habe es sogar noch putzig, es ist ja noch herzig, wenn so ein Dreijähriger sich aufbluscht und sagt, nein. Nein. Oder? Es ist noch putzig. Warum ist uns in dieser Zeit von unserem Leben ein Nein so leicht von den Lippen gegangen? Ich glaube, psychologisch hat es mit dem zu tun, dass Kinder, die in halbwegs gesunden Umständen aufwachsen, in halbwegs gesunden Verhältnissen, wissen, dass sie mit ihrem Nein die Liebe der Eltern nicht riskieren. Das Kind wissen, ich kann so knuffig und knurrig und strahlend Nein sagen, wie ich will. Ich falle nicht aus der Wertschätzung, aus der Liebe von meinen Eltern raus. Es gibt sicher Verhältnisse in ungesunden Verhältnissen, vielleicht sogar in gewaltsamen, missbräuchlichen Verhältnissen. Kann sein, dass Kinder eine enorme Angst bekommen, um den Erwartungen der Eltern nicht zu entsprechen. Aber in gesunden Verhältnissen sind Kinder meistens frei zum Nein sagen, weil sie wissen, ich riskiere die Liebe von meinen Eltern mit dem nicht. Ich habe mit unseren Kindern, ich habe ihnen das mal erklärt, an irgendeiner Stelle, wo sie etwas gemacht haben und wo ihnen dann sehr leid tun hat. Und da habe ich gesagt, schaut, ihr Lieben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt, egal was ihr macht, nichts, was ihr tut, könnt ihr mich und die Mami dazu bringen, dass wir euch weniger gern haben. Wir lieben euch, egal was ihr tut. Und das haben sie faszinierend gefunden. Das haben sie dahin gefunden. Da mussten sie durchspielen, gell? Da haben sie mich angeschaut und gesagt, also wenn ich jetzt würde den Teller umkippen und alles am Boden leeren, dann, was wäre denn? Da habe ich gesagt, ja, dann wäre ich sicher ein bisschen verärgert, aber ich würde euch wegen dem nicht weniger lieben. Und dann haben sie angefangen, Beispiel. Und wenn ich würde jetzt ins Schlafzimmer gehen und auf dein Kopfküsse ein bisschen. Sag, auch dann, es wäre grusig, aber ich würde dich immer noch so lieben. Und wenn ich würde das Haus anzünden. Und sie haben gesagt, ja, dann wäre der Papa sehr traurig, aber wir würden dich immer noch so lieben. Und das haben sie super gefunden. Verstehen? Aber irgendwann merken auch Kinder, dass ein Nein eben nicht überall gleich gut ankommt und dass es eben auch, ein Nein einem eben auch tatsächlich bei Menschen kann etwas kosten, kann Anerkennung, Wertschätzung, Liebe kosten. Und dann verlernen wir die Freiheit zum Nein sagen. Mein Punkt ist der, ich glaube, wir brauchen Gewissheit, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen und wertgeschätzt sind, egal wer wir in diesem Leben müssen, vielleicht durch ein Nein enttäuschen. Wir brauchen den Ort, wo wir wissen, wir sind geliebt und kompromisslos angenommen. Wir brauchen die Gewissheit. Ich glaube, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Gewissheit, die wir haben, dass wir bei Gott geliebt sind, so wie wir sind, dass wir angenommen sind bei Gott. Zwischen dem und unserer Freiheit, auch bestimmte Menschen in unserem Leben mit einem Nein zu enttäuschen. Ich glaube, es besteht ein Zusammenhang. Ich glaube, wir brauchen den Rückzug an einen Ort, so wie es Jesus macht, den Rückzug an einen Ort, wo wir in dieser Wertschätzung und Bestätigung vom Vater können wie auftanken und wie ein Stück weit den Mut gewinnen, um auch ein Nein zu sagen zu Menschen. Weil wir wissen, egal wer vielleicht enttäuscht ist oder egal wer sich jetzt ärgert oder das Verständnis verliert, wir fallen bei Gott nicht aus der Wertschätzung raus. Darum, Jesus zieht sich zurück in die Einsamkeit. Und die Jünger kommen und sagen, alle fragen nach dir. Und er sagt, ja, alle fragen nach mir, alle wollen etwas von mir, aber ich kann jetzt nicht alle glücklich machen. Und ich muss es auch nicht. Wo musst du in diesem Jahr den Mut finden, im Namen von deiner seelischen Gesundheit Nein zu sagen? Aber die Geschichte geht noch weiter und ich komme zum letzten Punkt. Nein zugunsten von der geistlichen Gesundheit. Es heisst da, die Jünger sind gekommen und haben gesagt, alle fragen nach dir. Und dann heisst es, er aber hat gesagt, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Jesus, das ist die Antwort, die Jesus gegeben hat. Ihr habt ein Schöckeli bekommen am Eingang, oder? Wer hat ein Schöckeli bekommen von euch? Ja, dann hat es geklappt mit dem Verteilen. Wer hat sein Schöckeli immer noch? Ah, siehst, da ist schon, hat schon eine gewisse Reduktion stattgefunden, oder? Und schau, jetzt lass uns das mal durchspielen. Es gibt verschiedene Gründe, warum du dein Schöckeli noch nicht gegessen hast. Gell? Es ist möglich, also erstens ist möglich, dass du einfach nicht gern Schoki hast. Du hast nicht gern Schoki, darum hast du das Schöckeli auch nicht gegessen. Das ist sehr plausibel. Es ist aber auch möglich, dass du eigentlich grundsätzlich gern Schoki hast, aber im Moment einfach keine Lust hast auf Schoki. Und darum hast du es noch nicht gegessen. Das ist auch plausibel. Es ist aber auch möglich, dass einige von euch gern Schoki haben und eigentlich auch noch gerade Lust hätten, zum Schöckeli zu essen. Du hast es aber trotzdem nicht gegessen. Warum? Vielleicht, weil du höhere Ziele verfolgst mit deinem Leben. Du hast gern Schoki, du hättest es auch gern gegessen, aber du hast übergeordnete Ziele, die dich auf den Genuss der Schoki verzichten lassen. Vielleicht willst du abnehmen und hast dich unter eine strenge Diät gesetzt, die dir den Konsum von Schoki verbietet. Vielleicht willst du einfach gesünder leben und den Zuckerkonsum in deinem Leben reduzieren und hast darum verzichtet. Vielleicht willst du deinen Kindesvorbild sein und nicht immer zwischendurch naschen. Vielleicht hast du sogar geistliche Motive und bist gerade am Fasten und hast darum auf das Schöckeli verzichtet. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum du könntest übergeordnete Ziele verfolgen, die dich dazu bringen, Nein zu sagen zu dem Schöckeli. Und ich glaube, dass etwas Ähnliches in unserer Geschichte passiert mit Jesus. Jesus sagt Nein, wie wir es gesehen haben, er sagt Nein zum Erwartungsdruck, zu den Anforderungen, die an ihn gestellt werden an dieser Stelle. Aber zumindest an dieser Stelle sagt er nicht Nein zum sich zurückziehen und dann zwei Tage Wellness machen. Er sagt auch nicht Nein zum den feinen Äpfelkuchen von der Schwiegermutter von Petrus essen oder so. Das sind alles tolle Sachen. Aber Jesus sagt an dieser Stelle Nein zum sich zurückziehen und Zeit mit dem Vater verbringen und zum Klarheit, zum geistliche Klarheit für sein Leben zu gewinnen. Und er kommt aus dieser Zeit raus und er sagt zu den Leuten, zu den Jüngern, sagt er, lass uns weitergehen von da. Er kommt aus dieser Zeit von der Ruhe auch mit Gott, aus dem Rückzug raus und er hat eine neue geistliche, eine klarere geistliche Vision für sein Leben und sagt, komm, wir gehen neue andere Ortschaften. Wir machen uns auf, wir lassen die Leute vor dem Haus stehen. Wir sagen Nein zu dem, was sie im Moment vielleicht erwartet. Wir gehen weiter zu anderen Ortschaften. Und was ich jetzt sage, das könnte man jetzt als Widerspruch verstehen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und ich glaube nicht, es ist ein Widerspruch, aber ich glaube, es ist eine Spannung, die wir sollten kennen und die wir auch leben sollten. Eine Spannung zwischen der Abgrenzung und dem Nein, wo wir nötig haben, wo uns gut tut, für unser körperliches und seelisches Leben, für unsere Gesundheit und einem Nein, das uns vielleicht sogar neu herausfordert. Versteht ihr? Es gibt Leute, die haben ein Nein-Sagen professionalisiert, gell? Es gibt Leute, die können sich so gut abgrenzen, die sind so auf ihr seelisches und körperliches Gleichgewicht bedacht, denen fällt das inzwischen ganz einfach. Die können Nein sagen und sich abgrenzen auf höchstem Level und die igeln sich aber irgendwann ein in ihrer kleinen Welt, in ihrem kleinen Königreich, mit ihrem Häuschen und ihrem Schrebergarten und dem Hund und dem Tomatenbeetli. Und die haben sich so professionell abgrenzt, dass ihre Welt zusammengeschrumpft ist. Und sie sind zwar schön ausbalanciert, sie haben ein ausbalanciertes Leben, aber verstehst du, die höchste Vision von Jesus für dein Leben ist nicht einfach, dass du ein ausbalanciertes Leben hast. Die höchste Vision von Jesus ist, er möchte etwas mit deinem Leben bewegen. Er möchte dich brauchen für andere. Er möchte das zum Blühen bringen, was er in dich hineingelegt hat. Und dich brauchen, um das in anderen zum Blühen zu bringen, was er in andere hineingelegt hat. Er möchte, dass du Teil bist von einer grösseren Bewegung, von einer revolutionären Bewegung, die grösser ist als du selber. Und Jesus kommt aus dieser Zeit der Ruhe raus, wo er sich gönnt hat. Und er hat eine klare Vision für sein Leben. Und er sagt, hey, ich bin nicht nur für die Leute da, die um das Haus von Petrus versammelt sind. Ich bin auch für andere Menschen da. Und er geht die andere, verstehen Sie? Er sagt Nein zu bestimmten Sachen. Aber er lässt sich mit dem neuen Problem auf, weil er geht in andere Dörfer, wo sie wieder zusammenkommen, wo sie wieder zusammenlaufen, um Jesus zu begegnen. Und wo er sich wieder neue Ansprüche und Verantwortlichkeiten aussetzt. Aber er macht das, weil er eine geistliche Vision hat. Und er weiß, er setzt sich mit dem auch der Notwendigkeit aus, wieder neu lernen, Nein zu sagen, um seine seelische und körperliche Gesundheit sicherzustellen. Aber er wagt das, versteht ihr? Es ist so eine Spannung, ein Spannungsfeld. Und ich glaube, manchmal, wenn wir den Mut gewinnen, um vielleicht eine andere Art von Nein zu sagen. Manchmal müssen wir vielleicht Nein sagen. Manche von uns müssen vielleicht Nein sagen zu ihrer Bequemlichkeit. Oder Nein sagen zu der Harmlosigkeit von deinem momentanen Leben. Oder Nein sagen zu bestimmten Privilegien, die du vielleicht geniessest. Um eine grössere Vision zu verfolgen. Ich habe gesagt, geistliche Gesundheit, ein geistlich gesundes Leben, ist nicht einfach nur ausbalanciert und schön abgrenzt im eigenen Gartenhägli. Sondern ein geistlich gesundes Leben ist ein Leben mit einer Vision für etwas Grösseres. Und vielleicht musst du zu bestimmten Sachen in dem Sinn Nein sagen. Einige von den schönsten Geschichten, die ich in unseren Reihen gehört und erlebt habe, haben mit so einem Nein angefangen. Ich denke an eine Frau, die Nein gesagt hat zu einem Teilzeitjob, zu einem zusätzlichen Teilzeitjob, den man ihr angeboten hat. Und auch Nein gesagt hat zum zusätzlichen Verdienst, den sie mit dem hätte generieren können. Um die Tagesleitung übernehmen in Basel, im Deutschkurs, den wir für Flüchtlinge anbieten. Und sie investiert einen Tag pro Woche und schafft dort mit den Flüchtlingen und schafft für jemanden, investiert sich für etwas, das grösser ist als sie selber, wo ihren Horizont aufspringt, sprengt, wo ihre wirklich eine neue geistliche Vision für ihr Leben gehabt. Aber das hat sie ein Nein gekostet zu dem Job, den sie können anfangen konnte. Ich kenne jemanden, der in unserer Reihe, der Nein gesagt hat zu vielen freie Vierübung und Übung. Nein gesagt hat zu viel Freizeit, zum einen Teenager für ein halbes Jahr bei sich in der Familie aufnehmen, wo in grossen Problemen gesteckt hat und dringend Begleitung nötig hat. Das hat ihn ein Nein gekostet, aber das ist zu einer wunderschönen Geschichte geworden, wo ein Mensch, der buchstäblich sich anders entwickelt hat und sein Leben eine andere Wendung genommen hat, dank dem jemand, so eine Art von Nein gefunden hat für eine grössere Vision für sein Leben. Einige von uns sagen Nein zu einem ganzen schönen Teil von ihrem Einkommen, um die Kirche mitzutragen und um eine Vision zu verfolgen, die grösser ist als unser Leben, zum investieren, dass Menschen Jesus begegnen und das Leben von Menschen sich für immer verändert in unseren Kreisen, was wir immer wieder erleben. Und einige von uns verzichten auf das. Und ich denke, wenn Ende vom Jahr die Spendenbescheinigung einmal kommt, sage ich zu meiner Frau, schau, das sind unsere Malediven-Ferien, die wir nicht gemacht haben. Das ist ein Nein, wo manche von uns sagen, mit einer grösseren Vision für ihr Leben, versteht ihr? Manchmal ist es auch so ein Nein, das dran ist in unserem Leben. Ich möchte die Zeit nehmen vom Abendmahl, wo wir gemeinsam möchten feiern möchten. Und ich würde mir wünschen, dass wir das Abendmahl nehmen können in der Erinnerung an das grosse Ja, wo Gott über uns ausspricht. An das Ja, wo Jesus über unserem Leben ausspricht. Kompromisslos, bedingungslos, unübertrefflich. Ein Ja, wo Jesus für dein Leben hat. Und dass wir uns erinnern, dass aus dem Ja, wo Gott für uns hat, dass wir aus dem Ja raus den Mut finden, auch Nein zu sagen zu bestimmten Sachen. Auch Nein zu sagen zu Ansprüchen, Erwartungen, die an uns gestellt werden. Auch Ansprüche, die wir uns selber stellen. Weil uns das Ja von Gott eine Sicherheit gibt in der Annahme von Gott. Es kann uns den Mut geben, zum Nein zu sagen. Und es kann uns auch den Mut geben, zum Nein zu sagen, zugunsten von einer grösseren Vision für unser Leben. Und lass uns doch das Abendmahl nehmen in Erinnerung an das Ja von Gott für uns. Und du kannst dir überlegen, du hast auf dem Stuhl also einen Zettel, einen Nein-Zettel, du kannst den mitnehmen und dir überlegen, welche Art von Nein ist dran in deinem Leben, in diesem Jahr? Welche Art von Nein könntest du einüben zum Aussprechen? Welche Art von Nein könnte das starke Wort werden, das deinem 2018 eine andere Richtung gibt? Jesus, ich danke dir, dass du ein Ja aussprichst über uns und dass wir in diesem Ja leben können und aus diesem Ja heraus Mut gewinnen können, um auch Nein sagen zu bestimmten Sachen, zugunsten von unserer körperlichen und seelischen Gesundheit oder auch zugunsten von einer geistlichen Vision für unser Leben, die über uns ausgeht. Ich bitte dich, dass du uns den Mut zu so kräftigen Nein kannst schenken, in Jesu Namen. Amen.
Den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.